Willkommen bei Letzte Reihe, dem Podcast an der Vosbos Bad Tölz. Kein Unterricht, kein Druck, nur echte Gespräche. Folge 29, die dritte Generation. Um was geht's denn hier? Das ist einmal ein ganz anderes Thema als die üblichen bisher in diesen Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Es geht um eine Ausstellung im Jüdischen Museum von München und da waren wir am Freitag mit der F13S und aus der Klasse begrüße ich recht herzlich die Sophia, hallo.
Hallo.
Und die Selina.
Hallo.
Also erstmal danke, dass ihr euch da zur Verfügung gestellt habt und gleich zugesagt habt. Ich erkläre vielleicht erstmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um was es da geht. Der Holocaust ist 80 Jahre her. Und die Ausstellung Die dritte Generation setzt sich mit dem Thema der Holocaust im familiären Gedächtnis auseinander. Also zu Traumata, die über die Generationen vererbt wurden und auch das emotionale Erbe der Überlebenden. Vielleicht vorneweg mal, was hattet ihr euch da erwartet, als ich euch damit konfrontiert habe, dass wir da hinfahren?
Also zu Beginn, als ich das Wort oder die Phrase dritte Generation gehört habe, dachte ich eher, dass es so um so eine Art, ja, wie wir jetzt damit umgehen als jetzt dritte oder beziehungsweise jetzt habe ich gelernt, wir sind die vierte Generation, aber wie wir damit umgehen und was wir tun sollten eher für die Zukunft. Also es war nicht so ganz, was ich erwartet habe, aber ja. Mhm.
Wie ging's dir?
Ähnlich wie der Sophia. Also ich habe mir auch gedacht, so ja, dritte Generation, das sind dann ungefähr wir oder unsere Eltern oder sowas in die Richtung. Aber ich habe mir da jetzt nicht so viel dazu gedacht. Ich habe mich überraschen lassen. Und ich war sehr begeistert von der Ausstellung.
Mhm. Ja, das habe ich auch gemerkt. Also überhaupt fand ich, dass die Klasse sehr diszipliniert war und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand langweilig wurde in den 2 Stunden. Die haben ja eine halbe Stunde länger gemacht mit uns als eigentlich üblich. Ich fand auch die Frau, die uns durchgeführt hat, so gut. Ich weiß, wie habt ihr sie erlebt?
Ich fand die Frau super spannend. Ich fand sie sehr freundlich, interessant. Die hat wunderbar erklärt und vielleicht manchmal ein bisschen einseitig, manchmal ein bisschen sehr auf die jüdische Seite bezogen, aber grundsätzlich sehr interessant.
Ich fand auch, sie war auch sehr geduldig mit uns, also weil ich glaube am Anfang oder allgemein manchmal traut man sich nicht, was zu sagen, insbesondere bei so einem sensiblen Thema.
Ja.
Aber sie hat auch immer echt abgewartet und uns auf uns wirken lassen und einseitig fand ich, ich fand es aber okay. Also es ging ja drum auch um das jüdische Museum und wie das denen ging, deswegen ich fand es auch in Ordnung.
Ja.
Diesen Aspekt.
Das Jüdische Museum ist, haben wir gelernt, das einzige in Deutschland, das nicht sich mit dem Holocaust auseinandersetzt. Fand ich auch ganz spannend. Fand die historische Einführung auch interessant. Vielleicht ein bisschen lang am Anfang in dieser Vorhalle, aber trotzdem, man hat sich gut auf diesen ganzen Kontext einstellen können. Und jetzt haben sie eben eine Sonderausstellung, die geht noch bis 1. März. Also falls jemand zu Hause, der das anhört, auch hingehen will, muss sich sputen, nur noch im Februar. Die Ausstellung stammt eigentlich aus Wien und wir haben uns verschiedene Exponate angesehen, in denen die Künstler versuchen, die Geschichte ihrer Familie irgendwie darzustellen oder auch zu verarbeiten. Wir haben 4, 5 verschiedene Dinge uns genauer angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob wir die Zeit haben werden, alle zu beleuchten. Ich würde mal gern anfangen mit dieser Tapete, die wir am Anfang gesehen haben. Also da war ich ja erstmal schockiert. Gleich der Hinweis, auf der Instagram-Seite werde ich die Fotos hochladen, da kann die sich jeder dann anschauen auch. Aber wie war euer erster Eindruck von der Tapete und was ist euch im Kopf geblieben danach, was man eigentlich sieht?
Also auf den ersten Blick, ich fand die total grauselig, weil das einfach nur so Horrorbilder waren irgendwie. Also es war schon ungefähr klar, um was es ging, aber also die Farben und ich fand es grauselig am Anfang.
Ja, es war so ein bisschen wie eine Kachel in auch irgendwie in italienischen Klöstern, ging es euch auch so.
Ja. Ich fand, weil die war auch ja im Eingang, glaube ich, im Eingangsbereich und die hat da gar nicht reingepasst. Ich dachte, ich habe mir die Bilder am Anfang nicht genau angeschaut. Und ich dachte mir so, warum steht die, passt halt irgendwie gar nicht gerade, weil das ist so, die Architektur und wie das aufgebaut ist, war ganz anders. Habe ich auch nicht erwartet.
Und was habt ihr dann als erstes gesehen, wenn ihr dann näher hingetreten seid? Sophia, fang mal an.
Ja, also das erste Bild, was ich gesehen habe, war tatsächlich das Bild von dem kleinen Jungen im Konzentrationslager, wo drüber halt Arbeit macht frei stand. Das hat mich dann auch geschockt, weil das waren wirklich ja gelb, orange und alle drum und dran. Das habe ich als erstes gesehen, genau.
Ich habe zuerst die verschiedenen Köpfe gesehen, also diese, ich glaube, das war auch aus dem Konzentrationslager, wo er gesagt hat, er ist ein Teil dieser Gruppe der Überlebenden, aber gleichzeitig auch ein Teil von denen, die keine Ahnung haben. Und
ja, er träumt ja auch ja, genau. davon. Das war ja auch ein Teil der Story.
Genau, also diese Träume auch, also die sind mir auch relativ schnell ins Auge gestochen, weil das eine, wo er gefallen ist, deshalb ich nicht zuordnen können, dass der da fällt. Also ich dachte, er ruft um Hilfe aus dem Haus raus oder sowas. Also klassischer Albtraum eigentlich.
Ja.
Und was ich auch krass fand, da habe ich aber mehr hinschauen müssen, war das, wo der Mann, der Junge verfolgt worden ist und wo die auch geschossen haben. Also wie das gemeint ist, da hat man mehr hinschauen müssen.
Das war auch im Traum, oder?
Das ich glaube schon, ja.
Ja, ja, der träumt ja auch, dass er geholt wird von drei Personen, die nicht zuordnebar sind.
Ja, genau,
wirklich.
Das meine ich, das
ja,
Bild.
Genau, genau. Ja, und das Ganze im Stile einer Kindertapete dann irgendwie von den Farben. Also diese Fröhlichkeit.
Sehr makaber.
Ja, diese Diskrepanz. Und dann war das ja gegenüber nochmal auf der Wand zu sehen. Das habe ich erst gar nicht erkannt, weil ich nur auf diese große Mauer zugesteuert bin. Und ja, wir sind doch relativ lang vor dieser Tapete gestanden. Es sind auch so kleine ja, Bäume noch zu sehen gewesen mit Elementen drin. Wir nehmen natürlich jetzt nicht alles vorweg, wenn ihr da mal reinschauen wollt, aber sehr spannend und extra im Stile eines Kinderzimmers gehalten. Also das fand ich auch so, ja.
Und es war ja auch ein Cartoon-mäßig gemalt, gezeichnet genau. Und das war ganz, ja. Und ja. Diese Bilder mit dem anderen, das war echt, ja.
Ja. Und dann hat die Dame uns ja auf ein kleines Bild gegenüber hingewiesen. Das war ein bisschen schwer zu sehen. Erstmal aus der großen Gruppe musste man auch näher hingehen. Vielleicht wollt ihr das mal beschreiben, was man da gesehen hat, was euch alles einfällt mit den Bäumen.
Ja, also das waren, glaube ich, um die 5, 6 Leute. Die sind gelaufen und die waren gebückt und auf den Rücken oder in den Händen trugen sie halt Baumstämme.
Ja.
Oben die Bäume, das habe ich auch erst danach ein bisschen so gemerkt oder genau hingeschaut, die waren dann so ineinander verzweigt und halt, ja genau, und da hat sie halt auch, soll ich schon sagen, was sie damit meinen wollte, ja, da hat sie gesagt, dass es halt diese dritte Generation ist, die mit diesen ganzen Leuten halt eine Geschichte teilt, ein Schicksal vielleicht geteilt hat und ja, genau, das hat man dann gesagt.
An den Bäumen waren ja auch noch die Wurzeln dran.
Genau. Mhm.
Also somit ein Bild aus der Vergangenheit von den Menschen, die geflohen sind, die ihre Wurzeln, ihre Familie, ihre Tradition mitgenommen haben. Die eine Frau hatte ihre Stadt, ihr Dorf auf dem Rücken.
Genau.
Also einige Häuser. Und gleichzeitig, wie Sophia schon gesagt hat, eben auch die jetzige Generation, die diese Geschichten, die Erlebnisse mitträgt.
Ja, und auch die Entwurzelung der eigenen Geschichte wurde ja so gut dargestellt. Also ja. Je länger ich das Bild angesehen habe, desto mehr hat es mir eigentlich imponiert. Am Anfang denkt man, okay, die laufen vielleicht gegen den Wind, weil sie alle so nach hinten gebeugt sind. Dann überlegst du ja klar, die haben schwere Baumstämme in der Hand mit den Ästen dran und allem. Die werden natürlich nach hinten gezogen und das ist ein Bild dafür, dass man auch in die Vergangenheit gezogen wird irgendwie.
Ja, und ich habe über dieses Bild habe ich auch dann zu Hause ein bisschen nachgedacht, weil am nächsten Tag hatte ich meine Kunstpräsentation für mein Seminar.
Oh, wie passend.
Ja, und da musste ich mich mit einem Kritiker von der erzählenden Kunst auseinandersetzen. Das bedeutet einfach, das ist eine Darstellungsform, wo man sagt, ein Bild und eine Geschichte reicht nicht aus, hat er gemeint. Und dann habe ich darüber nachgedacht und über dieses Bild und dann dachte ich mir so, das stimmt einfach nicht. Also ein Bild reicht einfach, um so eine große Geschichte, Tausenden von Menschen irgendwie zu verbinden und etwas auszusagen. Also darüber, ja. Über dieses Bild habe ich echt lange noch nachgedacht.
Was hast du präsentiert?
Also mein Thema, mein Thema war die religionsgeschichtliche Hintergründe zur Performancekunst. Und ein Performancekünstler hat halt gemeint, dass erzählende Kunst nicht genug ist, sondern erlebt werden muss. Aber da habe ich einfach nicht zugestimmt.
Ja, spannend. Du bist nicht im Kunstsenar, Celine. Du hast andere. Die hat das jetzt nicht geholfen für deine Präsentation.
Nee, das nicht. Aber ich habe auch sehr lange drüber nachgedacht über dieses Bild, weil ich es wirklich sehr eindrucksvoll fand. Und weil das, also diese Details, die da drin verarbeitet waren, da hat man wirklich nah hingehen müssen, aber es war Wahnsinn. Wirklich gut gestaltet, gemalt, gezeichnet.
Ja, und ja, also je länger man dort gestanden ist, desto mehr kommt man in die Gedanken. Das finde ich auch das Schöne an einem Museumsbesuch generell. Also muss jetzt nicht das Jüdische Museum sein, aber je länger man sich Zeit nimmt, desto mehr Gedanken bekommt man auch. Und man braucht gar nicht immer die Einführungstexte dazu. Wir haben die gar nicht gelesen, ist mir aufgefallen. Ja. Da standen zum Teil ganz andere Sachen noch drauf, als das, was die Frau uns erzählt hat. Martina hieß sie, habe ich mir noch sagen lassen am Ende. Also großes Kompliment auch nochmal an die Dame im Jüdischen Museum, die da mit einer Geduld und mit einer Begeisterung uns auch durchgeführt hat. Ja, das nächste Exponat war dann das Größte, denke ich mal, 36 Selbstporträts. Der Titel lautet I Am My Family. Jetzt erzähle ich kurz dazu den Hintergrund. Da geht es darum, dass der kanadische Fotograf Raphael Goldchain von seiner Mutter ein Briefkonvolut bekommen hat von der Großmutter aus den Jahren 1939 bis 1941, wo dann die Korrespondenz abgebrochen war, 1941, denn alle Juden aus dem Ort waren deportiert worden ins Konzentrationslager nach Treblinka. Und anhand verschiedener Fotografien hat dieser Goldchain dann gesagt, okay, ich kann eigentlich die Familienähnlichkeiten erkennen, und er hatte dann die Idee, Selbstporträts aufzunehmen, und zwar 36. Jetzt bin ich neugierig, an was ihr euch noch erinnert, was für Selbstporträts dort zu sehen waren, weil 36 war eine Menge, und erst haben wir gar nicht gecheckt, dass das immer derselbe ist.
Das haben Sie, glaube ich, als Erste verstanden,
Oh Gott, Streber. Ja.
Also ich glaube, das Interesse oder das Bild, das am meisten herausgestochen ist, war der junge Mann mit diesen Kringellöckchen, der ausgesehen hat wie Otto Walkes.
Ja.
Und die Braut ist auch sehr rausgestochen, weil es einfach vom Design her ein ganz anderes Bild war als der Rest. Der Rest waren eher so Porträts, und sie war aus dem Leben heraus fotografiert. So ist es rübergekommen.
Ja.
Ich glaube bei mir, ich glaube auch die Braut. Und ich glaube, ein Soldat gab es auch, den habe ich dann ziemlich, weil ich glaube, die zwei habe ich dann verglichen, weil ich einfach nicht irgendwie geglaubt habe, dass die gleiche Person ist. Also ich habe das irgendwie nicht gesehen.
Ja, wenn ihr den Film Tutsi kennt mit Dustin Hoffmann, der schlüpft der in die Rolle einer Haushälterin. Und manches sah wirklich so ähnlich aus. Oder wie Otto Walkes, wie du gesagt hast, das war wirklich der eine so extrem ähnlich. Aber ich fand die Idee super interessant. Also es war noch gelehrt, es war ein Journalist, war drin, einer mit dem Mikrofon. Alltagsgeschichten und auch die Gesichtsausdrücke unterschiedlich. Also diese Idee, das so zu verarbeiten, war sehr spannend. Was habt ihr aus diesen Porträts mitgenommen für euch nach Hause? Was ging euch da durch den Kopf danach? Weil wir waren ja 20 Minuten, glaube ich, davor gesessen.
Also ich muss sagen, am Anfang war ich erstmal so, das ist nicht die gleiche Person, und ich habe gesucht und gesucht. Und dann umso länger, das hat sie dann auch gesagt, umso länger man dann hinschaut, und deswegen fand ich es gut, dass wir so lange da standen, war so eine gewisse Traurigkeit dabei, und dann merkst du, ja, er kennt sie gar nicht, und das war, ich finde, umso mehr man da stand, umso mehr traurig wurde man um diese unerzählenden Geschichten einfach, die
ja,
da sind.
Ja, ging es dir ähnlich, Selina?
Ja.
Habt ihr daheim auch Familienalben, die ihr manchmal anschaut mit Fotos und sucht dann jetzt vielleicht nach Ähnlichkeiten mit euren Vorfahren?
Ja.
Schaut ihr viel Fotoalben an zu Hause?
Sehr gerne. Ich habe ein Fotoalbum von meiner Mama. Und da ist ein Bild drinnen, an das habe ich mich dann auch durch diese Ausstellung erinnert. Das ist ein Bild von meiner Mama mit 14 oder 15. Die saß auf einem Zaun an der Pferdeweide mit einem Pferd. Und ich habe mir das Bild angeguckt und gefragt, Mama, wo waren wir da? Weil ich hatte im gleichen Alter auch einen Pony, meine Mama auch. Und ich habe das nicht differenzieren können, dass das meine Mama ist. Ich dachte, ich hätte einfach diesen Ausflug vergessen gehabt.
Ist ja unglaublich. Okay. Ist ja eine super Geschichte.
Ja.
Also.
Und das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, dass man immer ein Teil der Familie ist und dass die Familie auch in einem drinnen ist, und dementsprechend fand ich auch diese Bilderidee von diesem Journalisten extrem gut, und es ist ja, er ist ein Teil dieser Familie, und das sieht man natürlich auch, weil diese Familie durch die Genetik auch in ihm drinnen ist.
Ja, es gibt ja mittlerweile schon erwiesenermaßen das sogenannte Körpergedächtnis. Das kann man jetzt natürlich nicht messen wie den Blutdruck oder dergleichen oder den Herzschlag, aber diese übernommenen Muster, die man aus den Vorfahren, aus den Leben der Vorfahren mitgenommen hat, auch unterbewusst, die darf man nicht unterschätzen. Und ich denke, die gestalten auch zum Beispiel das Wertegerüst, das man selber hat. Ich weiß nicht, wie eure Familiengeschichte war. Ihr kommt aus verschiedenen Regionen. Ich glaube, so viele deine Vorfahren sind aus Griechenland,
ja, genau,
oder?
Ja.
Ja, ich weiß nicht, wann deine Familie herkam, aber bei meiner Familie ist es so, dass meine Eltern beide vertrieben oder geflüchtet sind 1945 und meine Großeltern, beide Großväter, in den Kriegen gekämpft haben und mir auch viel davon erzählt haben. Und das hat schon auch viel in mir bewegt, wenn ich in solche Ausstellungen gehe, die sich dann mit dem Holocaust auseinandersetzen, dass man auch ins Überlegen kommt, okay, welche Rolle haben denn eigentlich deine Vorfahren da gespielt? Waren sie nur Opfer? Waren sie auch Täter? Ich habe wenig erfahren. Also mein Vater hat ganz spät erst angefangen, über seine Flucht zu sprechen im Januar 1945 aus Polen nach Deutschland. Ja, ich weiß nicht, wie sind eure Familiengeschichten Habt ihr auch solche Bezugspunkte manchmal, wo ihr drüber nachdenkt?
Schon, also jetzt nicht direkt mit dem Zweiten Weltkrieg, da haben wir relativ wenig drüber gesprochen. Ich weiß, dass meine Urgroßmutter und ihr Ehemann, die sind aus Ungarn und Serbien, im Ersten Weltkrieg nach Deutschland geflüchtet sind, oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und ich weiß auch, dass wir, also dass ein entfernterer Verwandter Täter war. Das weiß ich auch, das hat mein Vater erzählt, dass er ihn damit mal konfrontiert hat. Und viel mehr, also ich weiß auch, dass meine Oma ihren Vater im Krieg verloren hat, darunter leidet sie bis heute, weil die Soldaten, die ihr das gesagt haben, die haben gesagt, ihr Vater hat sie verlassen. Und somit war meine Oma, die war ein Kind, ich glaube, sie war 5 oder so, der war nicht klar, dass ihr Vater verstorben ist, sondern sie dachte, er hat sie verlassen. Und
ja, ja.
Das ist eine Geschichte, die erzählt sie immer wieder, jetzt gerade, wo sie dement wird, auch immer öfter.
Das ist ja auffällig bei Demenzkranken. Ja.
Also die ist 1940 geboren, die hat das Ende vom Krieg miterlebt, das muss sehr traumatisch gewesen sein. Aber viel drüber sprechen tut sie nicht.
Also bei mir ist es so, wie gesagt, meine Familie kommt aus Griechenland. Die waren auch in Griechenland in Zeit des Krieges. Mein Opa ist als Gastarbeiter gekommen und mein Vater in den 90er Jahren alleine. Und wir haben auch eine Kriegsgeschichte von meinem Uropa, der ist jetzt vor 2 Jahren verstorben. Also hat noch gelebt bis jetzt. Und der hat uns mal erzählt, dass er war im Dorf und bei seinem Onkel. Und dann haben die schon Schüsse gehört und Schreie. Und dann hat der Onkel seinem Neffe halt gesagt, die Türken sind halt da, du musst rennen, ich kann nicht.
Ja.
Und dann, er wollte halt am Anfang nicht gehen und dann ist er weggelaufen und ein paar Meter nach dem Haus hat er auch schon die Schüsse gehört. Sein Onkel ist dann auch dort verstorben.
Okay.
Das ist auch die einzige Geschichte, die er erzählt. Er redet gar nicht über was anderes, über den Krieg. Ich glaube, das ist auch, haben wir ein bisschen mit meiner Mama gestern darüber geredet, hat sie auch gesagt, wahrscheinlich einfach nur, um seinen Onkel zu ehren. Ansonsten hat er nichts bis zu seinem Tod nichts mehr gesagt.
Ja.
Das ist das Einzige, was für so wirklich wichtig und bedeutsam für unsere Familie war.
Ja, und ich denke, umso wichtiger sind dann eben auch so Künstlerinnen und Künstler, die das in die Öffentlichkeit tragen, dass auch wir jetzt zum Beispiel ins Gespräch darüber kommen, hätten wir wahrscheinlich sonst nicht gemacht. Wir haben uns zwar im GPG-Unterricht, aber man spricht ja über so persönliche Dinge auch nicht immer unbedingt im Klassenzimmer. Aber das war auch eine Lehre aus diesem Museumsbesuch, dass man sich mit diesen Generationen nochmal auseinandersetzt und auch versucht, okay, was haben wir eigentlich zu verarbeiten oder was haben die uns mitgegeben? Ja, nochmal zurück zum Besuch. Wir sind ja dann ein Stockwerk nach oben noch gelaufen und haben dann noch 2 verschiedene Dinge gesehen. Zum einen eine Gitarre. Da musste ich aufgrund eines kurzen Zwischenfalls mit einem Schüler kurz weg. Da müsst ihr vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Was hat es mit dieser Gitarre auf sich, die da ausgestellt worden war? Bei uns hat der Schüler Nasenbluten bekommen, nur zur Erklärung. Da musste ich ihn kurz versorgen.
Also die Gitarre ist gebaut worden von einem Juden aus dem Ghetto. Theresienstadt,
ja.
Genau. Und er war, ich glaube, Ingenieur oder Architekt oder sowas in die Richtung und hat diese Gitarre mehr oder weniger aus Müll gebaut, was faszinierend war. Ich hatte die Martina auch gefragt, ob die funktionsfähig ist, weil so ein Instrument ist ja nicht so einfach zu bauen. Und sie meinte, ja, die funktioniert, die bräuchte nur neue Saiten.
Mhm.
Und da haben dann Freunde oder Mitbewohner von ihm alle drauf unterschrieben, um sich zu verewigen. Und der Bauer von dieser Gitarre ist auch relativ schnell ermordet worden dann. Die sind deportiert worden alle. Und er ist relativ schnell ermordet worden. Und es hat aus dieser Wohngruppe nur eine Frau überlebt. Und die ist dann nochmal zurück nach Theresienstadt und hat diese Gitarre gerettet und mitgenommen. Und eben dann auch an dieses Museum übergeben, sie zu schützen.
Da kam ich dazu, dass die im Fundus irgendwo im Depot gefunden wurde, gar nicht erstmal als Ausstellungsstück gedacht war, gell? Ja. Ja, war interessant und die Namen konnte man aus der Nähe so ein bisschen sehen.
Genau, hat gesagt, ganz, ganz nah muss man gehen, die waren ganz fein hingeritzt.
Ja, das habe ich dann gesehen, als ich dazu kam.
Mhm.
Ja. Auch interessantes Ausstellungsstück, wenn man die Geschichte dahinter sieht und neben der Gitarre war dann auch ein Transkript gestanden, aus der Sicht der Gitarre geschrieben, was sie erlebt hat. Das habe ich dann noch kurz überflogen, als ich da ankam. War auch sehr interessant. Ja, unsere Zeit neigt sich dem Ende leider schon entgegen. Wir hatten noch ein Ausstellungsstück, das sich jetzt mit der Aktualität bezogen hat, mit dem Hamas-Überfall, der natürlich auch im Gedächtnis aller, auch eigentlich der Weltöffentlichkeit ist. Bis heute die antisemitischen Anschläge ja, sie lassen dich nach, jetzt erst in Australien, Bondi Beach, auch Schreckliches, was da im Dezember passiert ist. Ich fand das aber, also ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich fand es dann zum einen passend, dass man darauf eingegangen ist, aber ich wäre fast lieber in diesem zeitlichen Bereich des Zweiten Weltkriegs geblieben. Ich weiß nicht, wie ging es euch?
Ja, mir ging es genauso. Also ich fand, klar, Museen befassen sich manchmal auch mit aktuellen Sachen, aber ich fand auch dieses Vergangene sehr, sehr spannend. Was ich auch sehr schade fand, war, dass man sich wieder nur mit dem Hamas-Übergriff beschäftigt hat und eben nicht drauf geschaut hat, weil es hieß ja, die Täter, mit denen möchte man sich auch beschäftigen. Und dann ging es wieder nur darum, wie traumatisch war das für die Hinterbliebenen von den Holocaust-Opfern oder von den Holocaust-Überlebenden. Und man hat aber nicht irgendwie dann die andere Seite mitbeleuchtet, weil ich meine, den Menschen in Palästina ist ja auch was passiert. Und also es ist ja immer beidseitig. Und ich fand es sehr schade, dass wieder nur eine Seite beleuchtet worden ist. Da hat mir so das andere noch ein bisschen gefehlt.
Ja, ich muss auch sagen, als sie gesagt hat, um was es geht, also man stockt dann schon ein bisschen, weil man ist, okay, das ist halt ein sehr sensibles Thema, sehr kritisch. Aber ja, ich meine, es geht im Endeffekt um diese dritte Generation, wie sie mit heutigen Konflikten umgeht. Verständlich, ich glaube, sie hat aber auch gemeint, dass die Künstlerin 2 weitere Kunstwerke gemacht hat.
Ja, darf man nicht vergessen. Ja, genau.
Die Seite von den Palästinensern halt beleuchtet hat. Deswegen, ich meine, schade, dass man diese nicht gesehen hat, aber ich fand es im Endeffekt auch in Ordnung, weil es gibt im Endeffekt 2 Seiten, egal wo man steht. Es gibt 2 Seiten, die gelitten haben oder leiden, egal wer schuld und was, das kann man nicht sagen, ist einfach zu aktuell.
Ja, und der Konflikt hört ja auch nicht
genau,
auf.
Genau, ja.
Ist ja auch ein Ergebnis des Holocaust natürlich, dass der Staat Israel gegründet wurde und dann dieser Nahostkonflikt dort entstanden ist und bis heute eigentlich nicht aufhört. Wir haben das ja im Unterricht behandelt. So sind wir auch auf die Idee gekommen, dann auch in dieses Museum letztendlich zu gehen. Genau. Ja, das war schon unser kurzer Podcast zur Ausstellung Die dritte Generation. Nochmal für alle, die da hingehen wollen, Jüdisches Museum München in der Nähe von der Schrannenhalle, Viktualienmarkt, Marienplatz, ist ein paar Minuten zu Fuß dort. Ihr könnt sie empfehlen, das haben wir hier rausgehört und ich danke euch, ich kann euch auch als Podcast-Gäste weiterempfehlen, dass ihr dabei wart. Habt ihr einen Museumsbesuch bald noch in einer anderen Richtung irgendwie vor in München? Ja, steht irgendwas auf dem Programm, was ihr euch so vorgenommen habt, welche Richtung ihr besuchen wollt im Museum?
Ich glaube bei mir nicht unbedingt, also ich habe jetzt nichts vor. Ich muss aber sagen, ich gehe nicht oft in Museen, aber ich glaube dann, also es hat mir auch echt gefallen. Also immer, wenn man so Exkursionen macht, denkt man sich so, warum macht man das nicht öfter so alleine?
Ja.
Ich möchte mit meiner Mama noch ins Jüdische Museum gehen nochmal, mir auch die Dauerausstellung im Keller anschauen und allgemein jetzt so ein bisschen ich bin mir unsicher, in München ist jetzt gerade nichts, was mich akut interessieren würde, aber in Rosenheim sind immer wieder Ausstellungen.
Lochschuppen, ja.
Ja, genau. Und ich glaube, da kommt jetzt was zu den Römern im März, das würde ich mir dann gerne anschauen.
Ja, Titanic ist schon zu Ende.
Ja.
Vielleicht für Münchner noch ganz nett die Immersive-Ausstellung. Gibt es immer wieder welche. Also ich war bei Monet letztes Jahr und auch jetzt derzeit ist gerade eine ganz aktuelle, sehr, sehr spannend. Schaut da mal hin. Genau. Das war's jetzt schon. Wir müssen aufhören. Ja. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.
Gerne. Ciao.
Das war Letzte Reihe. Der Podcast des Fördervereins der Vosbos Bad Tölz. Wenn ihr dabei sein wollt, sprecht mich an im Schulhaus oder schreibt der Redaktion unter podcast@vosbos-badtölz.org. Bis dann!